Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz. Junge Stimmen inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall, ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um stimmpädagogisch und lerntheoretisch fundiertes Singen mit jungen Stimmen und beziehungsstarke Kinder- und Jugendchorarbeit. In der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder einen wunderbaren Gast bei mir zu Besuch. Und zwar spreche ich mit Franziska Bankwitz. Sie ist Osteopathin und Expertin für Trauma und Somatic Experiencing. Und wir sprechen über die Zusammenhänge von Geist, Psyche und Körper und warum dieses Wissen für unsere pädagogische Arbeit wertvoll sein kann. Wir sprechen darüber, warum eigentlich nicht das Ereignis selbst, sondern die körperliche Reaktion darauf entscheidet, ob Stress verarbeitet werden kann oder doch im Nervensystem hängen bleibt und was wir machen können, um unser Nervensystem wieder in eine Balance zu bringen, Stress zu regulieren und emotionale Blockaden zu lösen. Und das für uns selbst als Leitende, aber eben auch, wie wir das mit Kindern und Jugendlichen anwenden können, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir sprechen darüber, wie wir schwierige Themen wertschätzend mit Eltern kommunizieren können, wenn wir uns zum Beispiel Sorgen um ein Kind machen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Es ist mein erstes Interview gewesen, was ich nicht live aufgenommen habe, sondern über Zoom gemacht habe. Und trotz eines neuen Mikros und eines ausgiebigen Technikchecks, als es darum ging, dass das Interview startete, funktionierte natürlich alles nicht. Und deswegen entschuldige ich mich jetzt für diese nicht besonders tolle Tonqualität auf meiner Seite. Zum Glück ist die Tonqualität von meinem Gast ganz gut und deswegen hoffe ich, dass du trotzdem das Interview gerne hörst, denn es lohnt sich total. Es ist ein ganz, ganz schönes Gespräch geworden. Ich hoffe, du kannst über die schlechte Tonqualität meiner Sprachaufnahme ein bisschen hinwegsehen. Das Wichtigste ist sowieso mein toller Gast und ich hoffe, dass du deshalb ganz viel Freude mit diesem Gespräch hast. Viel Spaß dabei. Franziska Bankwitz, ich freue mich total, dass du heute hier bist und wir zusammen dieses Gespräch führen hier im Podcast. Und wir wollen ja heute ein bisschen sprechen über die Zusammenhänge von Geist, Psyche und Körper und darüber nachdenken, welches Wissen wir jetzt eigentlich nutzen können für pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und vielleicht magst du einmal starten und dich vorstellen, einmal kurz sagen, wer bist du und wofür stehst du mit deiner Arbeit?
Ich arbeite als Traumatherapeutin und Osteopathin und das kommt natürlich immer drauf an, womit der Patient zu mir kommt, weil wenn der jetzt so körperliche Beschwerden hat, dann versuche ich da so ein bisschen die Schmerzen zu lindern. Und bei der Traumatherapie geht's dann so eher in die Richtung, und zwar, dass ich versuche, mit dem Patienten sein authentisches Selbst wieder zu entdecken.
Um es mir noch besser vorstellen zu können, mit welchen Themen könnte ich zu dir kommen? Also Osteopathie, da würde ich sagen, ich habe irgendwie Rückenschmerzen oder irgendwo Verspannungen und dann schickt mich vielleicht meine Physiotherapie oder mein Orthopäde zum Osteopathen. Kann ich mir das so vielleicht erstmal das osteopathische Feld vorstellen? Und was sind so die Leiden, mit denen Menschen zu dir kommen?
Ja, das hast du ganz richtig erkannt. Also bei der Osteopathie sind so Klassiker Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. Ja, das ist so, sage ich jetzt mal, das sind die Klassiker. Es geht immer mehr auch in dieses Denken rein, wenn ich Bauchschmerzen habe, zum Beispiel dieses viszerale Feld, da kommen auch schon einige Patienten, es kommen viele auch mit Babys, die dann bestimmte Symptome zeigen, wie eine bestimmte Lieblingsseite, Schluckauf etc. pp., nicht gut trinken können. Das sind so die Klassiker, die zum Osteopathen gehen. Und Traumatherapie, ich finde eine Definition von Peter Levine, der diesen Körperansatz ja ins Leben gebracht hat oder, sag ich jetzt mal, weiter fortgeführt hat, sehr schön. Der hat gesagt, Trauma ist, wenn das Nervensystem einen bestimmten Erregungszustand nicht mehr halten kann. Das heißt, also viele Patienten kommen zu mir mit bestimmten Beschwerden und fragen dann, ist das jetzt ein Trauma? Darf ich jetzt zu Ihnen kommen? Ja, also darum, also es geht eher darum zu gucken, okay, bin ich nicht mehr in Balance? Ja, also das eigentliche Ziel ist immer von Trauma, denjenigen wieder in Balance zu bringen. Und wenn derjenige zu mir kommt mit einem lapidaren Grund wie jedes Mal, wenn ich keinen Parkplatz finde, geht mir der Bobbes auf Grundeis und der andere mit einem schwergewichtigeren Grund, ja, so ist es für mich immer wichtig, der Inhalt ist Angst und es gibt da keine Rangordnung. Es geht vor allem um dieses Balancieren des Nervensystems. Wie kann ich das mehr in Ruhe bringen? Und du hast ja heute schon dieses Thema angesprochen, auch Jugendarbeit, ja, Arbeiten mit Kindern. Das ist natürlich auch maßgeblich für die Arbeit mit Kindern. Wie bin ich denn selber aufgestellt? Bin ich am Balance? Bin ich nicht im Balance? Und wenn Patienten zum Beispiel zur Osteopathie zu mir kommen und sagen, ah ja, wir haben oft Nackenbeschwerden, Magenbeschwerden, dann ist dass eine ganz, ganz hohe Prozentzahl, eine ganz hohe Prozentzahl derjenigen, die zu mir kommen, die haben ein ganz hohes Stresslevel. Das heißt, ich behandle dann zwar als Osteopathin den Magen, aber wir gehen dann natürlich auch in Gespräche rein von wegen, wie bin ich selber aufgestellt vom Nervensystem? Wie geht's mir denn allgemein? Ja. Und meistens, wenn die Leute anfangen zu arbeiten und sich nur dessen bewusst zu werden, in eine Beobachtung zu gehen, wo ticke ich denn aus? Wo kann ich mich denn überhaupt nicht mehr halten? Gewinnen Sie einen kleinen Abstand und dieser Abstand hilft Ihnen dann regulierter mit sich selber umzugehen und, oh Wunder, oh Wunder, das Außen zieht nach. Ja, die sagen dann, ah ja, ich ticke dann nicht immer gleich aus, sondern vielleicht noch 5 Minuten später, aber mein Sohn reagiert anders und ich habe das Gefühl, dass es sich nicht mehr so aufbauscht. Ja.
Das ist ja aber ja interessant. Ich glaube, da kann man vielleicht auch noch mal drüber sprechen, was, also, weil wenn ich jetzt erstmal als Laie höre, Traumatherapeutin, dann denke ich so, ja, da muss ich was ganz Schlimmes erlebt haben, um zum Hörer zu
Ja.
greifen und dich anzurufen. Und vielleicht kannst du das noch mal definieren, wie verstehst du jetzt ein Trauma?
Ja, Trauma, das ist so, sage ich jetzt mal, ja, wie ich schon gesagt habe, wenn wir nicht mehr in unserer Balance sind und das auch nicht mehr innerhalb von einem Tag zum Beispiel runterregulieren können. Aber da hat jeder auch eine andere Schmerzensgrenze. Das ist also für jeden anders definiert, ja. Ich zum Beispiel bin schon relativ schnell genervt, wenn ich aus der Balance bin, kann das inzwischen gut regulieren durch die ganzen Techniken natürlich und durch die Arbeit, die ich mit mir selber da, sage ich jetzt mal, durchgeführt habe und bin auch immer in Begleitung, in Supervision, merke aber sehr, sehr schnell, oh, hier bin ich nicht mehr in Balance und merke dann, dass mir bestimmte Freude fehlt, dass mir eine Dynamik fehlt, dass ich sehr gereizt bin. Und deshalb möchte ich da, sage ich jetzt mal, schnell in der Regulierung kommen und habe dann bestimmte Techniken, dann sage ich jetzt mal, die ich auch meinen Klienten an die Hand gebe. Und ein anderer sagt, oh, ich mache damit eigentlich schon seit 2 Monaten, 2 Jahren oder ich kenne es nicht anders seit meinem Leben rum. Und jetzt ist aber ein Maß erreicht, wo ich eigentlich gar nicht mehr viel halten kann. Ja, das heißt, das ist sehr individuell von der eigenen Schmerzgrenze abhängig. Und generell kann man sagen, okay, wenn jemand zum Beispiel vor Prüfungen extrem schlecht schläft, ja, kann man da mal hingucken und dann kann man vielleicht 2, 3 Sitzungen in Anspruch nehmen, ja, und einfach mal gucken, wie ist da der Erregungszustand, was kann man denn noch machen? Und dann gibt es natürlich aber auch tiefergehende Traumata wie Entwicklungstrauma. Entwicklungstrauma ist ein Trauma, was in der Kindheit geschieht. Naja, da wage ich zu bezweifeln, dass 2 Sitzungen ausreichen. Ja, und dann ist es auch individuell, wie sehr und wie tief mag derjenige arbeiten. Man muss natürlich auch nicht jedes Mal die Büchse der Pandora öffnen. Ja, man kann aber auch sagen, also ich habe Klienten, die ich über einen längeren Zeitraum begleite, die sagen, ja, ich möchte stetig dranbleiben, weil ich merke, dass mein Wesen immer mehr in eine Freiheit geht, plus in einen tieferen Frieden und Freude. Und da möchte ich dranbleiben. Und für den einen sagt, der eine sagt, ja, ich habe ein Event von der OP oder so und möchte da nochmal gucken, wie ich da, sage ich jetzt mal, regulierter reingehe.
Also wenn ich jetzt mir vorstelle, das Thema ist ein bisschen die Regulation des Nervensystems. Ich stelle sozusagen jetzt aus Laienperspektive die Frage, es kann total gut sein, dass es eine dämliche Frage ist. Ja? Also deswegen, aber ich würde eben sagen, wenn es um die Regulation des Nervensystems geht, dann haben wir ja alle dieses Thema, oder? Das heißt also, jeder hat so diese Momente, wo er sagt, wenn das passiert, da ticke ich immer aus und reagiere komplett über. Oder gehe vielleicht auch in das Gegenteil, in den kompletten Rückzug und fühle mich wie gelähmt und ich kann gar nichts mehr sagen und ich habe ein Kloß im Hals. Und das heißt, so gesehen Also ich finde, Trauma klingt gleich so krass, aber dann wären das alles Themen, die in der Art, wie du arbeitest, eigentlich bearbeitet werden könnten. Und vielleicht ist das so das, was sich vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer dann noch besser vorstellen können unter dem Begriff Traumatherapie, könnte ich mir vorstellen.
Richtig. Ja, das hast du wunderbar zusammengefasst. Also ich finde, das hört sich überhaupt nicht laienhaft an. Und dämliche Fragen gibt es natürlich gar nicht, ja. Aber genau das ist das Thema, ja. Wie reguliert gehe ich durchs Leben insgesamt, ja? Welche Muster begegnen mir immer wieder? Und wo sind sie so einschränkend, dass ich sage, ich leide dazu sehr drunter? Ja, das ist so das Ziel einfach, ja. Und das ist so, es gibt ja auch, ja, je nachdem, mit wem man sich unterhält, in welche Spiritualität geht, in welche Richtung man sich geht, gibt's ja auch Leute, die sagen, naja, eigentlich gibt's ja nur mein eigenes Verhalten, was dann ein anderer spiegelt, ja. Ich denke, vielleicht muss man es nicht so arg krass sein, aber die meisten haben das ja einfach schon erlebt, dass sie sagen, ey, ich hatte einen super Tag und alles ist geglückt und die Leute waren nett und ich bin schon, ne, und dann das Gegenteil, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden und die Leute haben pampig reagiert, ja. Und da ist es wirklich von Eigeninteresse, dass man sich's doch ein bisschen leichter macht.
Ja, da sind wir wieder beim Gesetz der Anziehung, richtig? Also
ja, wunderbar, genau. Ja.
Ich denke irgendwie, eh alles heute Mist, dann begegnen mir auch nur mistige Sachen.
Das zu 90% kannst du dir da die, genau, ja, Hand ins Feuer drauflegen. Ja. Und dann kann man natürlich je nachdem, ja, also wir, was vielleicht für die Hörerinnen auch, sage ich jetzt mal, interessant sein könnte, weil man einfach, du hast es vorher nochmal erklärt mit diesem Begriff Trauma. Es ist einfach ein sehr besetzter Begriff und ein sehr schwerer Begriff. Ja, also ich glaube, viel besser ist es wirklich formuliert, dass man sagt, okay, mein Nervensystem ist in Disbalance und ich komme so einfach nicht mehr raus. Ja, und dann kann man anfangen zu arbeiten. Und also, womit man auch ganz viel anfängt, ist wirklich in dieser Selbstbeobachtung. Ja, einfach zu gucken, okay, wie starte ich in den Tag? Vielleicht einfach auch mal aufzuschreiben, was sind meine ersten Gedanken, bevor ich zum Handy greife? Ja. Und einfach mal gucken auch bei bestimmten Situationen, welche Gedanken haben sich so eingefahren, bevor ich zur Arbeit fahre, bevor ich mit jemandem rede, dass der andere oder die Situation überhaupt keine Chance hat, mehr anders zu reagieren.
Also
ja?
Diese Selbstwahrnehmung und die Selbstreflexion, dass man einfach auch an den Gedanken arbeitet oder die Selbstwahrnehmung, wie denke ich eigentlich über mein Leben und über die Welt, oder? Verstehe ich das richtig?
Ja, genau, so. Und dann, ich glaube, der nächste Schritt ist immer sehr, sehr einfach gesagt, aber schwer umzusetzen, das ist dann liebevoll zu sich zu sein. Ja, wenn man in die Beobachtung geht, weil ich glaube, also keiner möchte das, weil das einfach so unangenehm ist. Ja, also wenn ich mich beobachte, wie ich in bestimmten Situationen reagiere, dann denke ich, was war das denn? Was hast denn da irgendwie zustande gebracht oder nicht zustande gebracht? Wie hast denn da reagiert? Ja, und das ist so, wenn man das Urteil über sich selbst so ein bisschen beiseite stellen kann, dann hat man unglaublich viel gewonnen.
Ja. Ja, das ist ein total schöner Gedanke.
Ja. Mhm. Und dann kann man auch also einfach andere mehr beobachten, weil man einfach mit Güte dahin guckt, ne? Um es jetzt ganz, ganz runterzubrechen. Ja.
Ja, das ist ja so ein schöner Begriff. Das heißt, mhm.
Ja.
Die Güte mit reinzunehmen, auch in die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, aber auch sich selbst gegenüber.
Da fängt's an. Dann kann man da einfach ein bisschen milder drauf gucken. Und es fällt einem einfacher, sage ich jetzt mal, die Situation anzunehmen. Es geht viel um diese Balance auch annehmen und umwandeln. Wo kann ich aktiv was machen? Das ist meistens bei mir selber, weil die Gruppe, die kann ich, naja, also wir werden es ja in unserem Workshop sehen, es gibt schon einiges an Techniken, die wir machen können, ja, und dann einfach gucken, was kann ich annehmen, was kann ich umwandeln, was kann ich anbieten. Das ist so eine gute Balance. Ja, und wenn ich die für mich selber so entdeckt habe, so, welcher Bereich ist denn gerade da, wie heute bin ich gechillt, ich kann eher annehmen anstatt umwandeln, mega gut, ja. Wenn ich in so einem Rödelmodus bin, ja, dann fällt das Annehmen vielleicht ein bisschen schwieriger, aber dann switche ich einfach zu der Ebene, dass ich sage, okay, heute wird aufgeräumt. Irgendwie sowas.
Ja, ja,
ja? Aber das ist einfach so ein bisschen, das kriegt man dann raus, wenn man in einem Abstand so ist und sich ein bisschen beobachtet. Und ja, wenn das Urteil ein bisschen fallen darf.
Ja, du hattest ja vorhin diesen Begriff Psychoedukation genannt. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen, weil das, so wie ich verstanden habe, ja auch ein Teil deiner Arbeit ausmacht, dass es darum geht, irgendwie die emotionalen Prozesse im Körper besser zu verstehen, oder? Vielleicht kannst du das nochmal erläutern.
Ja, Psychoedukation zum Beispiel bei Trauma beinhaltet auch einfach dieses Wissen um verschiedene Ebenen. Und Emotionen sind eine Ebene, ja. Das ist einer der wichtigsten Ebenen, finde ich auch, ja, weil Emotionen sofort im limbischen System drinne sind. Das heißt, die sind ungefiltert und reagieren sofort, ja. Aber es gibt halt noch sowas, solche Ebenen wie Visus, wie die Verhaltensebene. Wie verhalte ich mich in verschiedenen Situationen, ja? Wie reagiere ich innerlich? Was geht denn mit meinem Körper ab, ja? Und das Denken. Und da kann man dann einfach gucken, welche Ebenen zum Beispiel da sind in bestimmten Situationen. Wo bin ich gut drin? Bin ich gut im Verhalten zu bluffen? Das ist ja auch mega gut, aber eigentlich geht mein Körper voll in den Rückzug. Kann man super gut arbeiten, um die in Balance zu bringen. Und diese verschiedenen Ebenen erkläre ich dann erstmal. Ich erkläre die Nervensysteme, ich erkläre, wie ein Nervensystem funktioniert. Ich erkläre, wann was abgeschaltet wird und was reine Biologie ist, wo wir nicht anders reagieren können.
Ich finde ja auch diese Erkenntnis, sich immer wieder klar zu machen, also wenn wir emotional reagieren, dann haben wir das Gefühl, wir sind diese Wut, wir sind diese Trauer.
Wunderbar, genau.
Aber sich dann immer wieder klar zu machen, wir sind nicht das Gefühl und wir sind auch nicht der Gedanke.
Absolut, das ist so, dass, also, wenn wir das in diesen Momenten schaffen, das ist dieser sogenannte Abstand, den wir dann haben wir unglaublich viel gewonnen. Und dann sind wir auch in einem wirklich guten Bewusstseinszustand und geraten nicht in so einen sogenannten Traumasog rein, wo wir uns mit allem identifizieren und wo wir auch gleichzeitig so ein bisschen der Nabel der Welt sind. Ja, also die ganze Welt wird dann hergezogen, um unseren Zustand zu beweisen auch. Und das ist ganz, ganz schwierig, einen anderen Gedanken und ein anderes Gefühl in dem Moment auch, sage ich jetzt mal, stattzugeben, um ein anderes Gleichgewicht zu schaffen. Das schaffen wir durch diesen Abstand. Und natürlich, wenn wir jetzt in dieses Somatic Experiencing gehen, das ist ein anderer Begriff, das ist der amerikanische Begriff, der englische Begriff für Traumatherapie. Er ist eigentlich viel schöner. Es ist ein somatisches Erleben. Ja, vielleicht können wir den Begriff eher nutzen und nehmen. Dann schaffen wir das halt, sage ich jetzt mal, durch diesen Abstand, durch diese andere Gewichtung nicht in diesen Sog zu verfallen.
Und wenn ich jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer denke, die ja in pädagogischen Berufen arbeiten, da würde ich ja sagen, es gibt so diese zwei Seiten von diesem Thema. Das eine ist, ich mit meinem Nervenhaushalt, meinen Emotionen, meinen Gefühlen, meinen Handlungsmustern, dass ich darüber in ein anderes Bewusstsein kommen kann, um andere Denkmuster und neue Handlungsstrategien zu entwickeln. In Konfliktsituationen, sage ich jetzt mal, im pädagogischen Alltag oder in so, wie man so sagt, so Triggersituationen. Immer wenn der da schon von seinem Stuhl aufsteht oder wie der dann völlig immer genervt auf dem Stuhl sitzt, wenn alle stehen und so, das macht mich total fertig. Also jeder hat ja so seine eigenen Triggerpunkte im Unterrichtsalltag oder im Probenalltag. Und vielleicht, wenn ich da anders das wahrnehmen kann, was da eigentlich passiert bei mir und was mir vielleicht auch hilft, wieder in eine Balance zu kommen. Da glaube ich, kann total viel Potenzial stecken, weil es ja so eine unglaubliche Wechselwirkung gibt zwischen unserem inneren Zustand und der ganzen Energie im Raum. Vielleicht kannst du da noch was ergänzen, was aus deiner Sicht da wichtig ist. Was kann einer pädagogischen Persönlichkeit da helfen?
Also ich meine, als erstes das zu begreifen, dass es so ist, ja, weil ich meine, wenn man sich das Nervensystem eines Babys anguckt, dann regulieren die über die ersten Jahre nur über die Eltern. Das heißt, je jünger die sind, desto mehr Regulation brauchen die von außen. Und wenn wir jetzt Kinder und Jugendliche haben, dann brauchen die diese Regulation immer noch. Weil also die Kinder sowieso und die Jugendliche, weil die dann in diesen Hormonflashs drin sind, wo dann wirklich, sage ich jetzt mal, Großhirnrinde, es wird unglaublich viel auf Gehirnebene verändert, wo die einfach völlig desorientiert sind teilweise, wo die einfach überhaupt nicht wissen, okay, hormonell schießt dann auf einmal Adrenalin hoch, ja. Und dann suchen die sich instinktiv jemanden, der regulieren kann. Und wenn du dann 20 von hormongesteuerten Jugendlichen hast, ja, und dann selber aber durch bist, boah, das ist ganz, ganz schwierig, ja. Und dann kann man natürlich einfach auch so mal gucken, okay, es gibt ganz, ganz viele Techniken, die wir ja auch in dem Workshop auch nochmal ein bisschen vorstellen. Dann ist es auch immer so eine Reise, wie funktioniere ich? Kann ich eine Technik einfach anwenden und es funktioniert, schnell ins Verhalten gehen? Oder ist mein Körperempfinden extrem entgegengesetzt dieser Technik? Dass ich eigentlich wegrennen will und jetzt hier sein muss und irgendwas reißen muss. Und dann ist es schon wichtig, glaube ich, dass man einfach innerlich ein bisschen arbeitet. Weil dann Techniken anzuwenden, das ist, man wird dieses Gegenteil spüren in den Kindern, die sagen, eigentlich habe ich keinen Bock, ich will hier nicht sein. Ja, und das ist ja auch so, also ich meine, es gibt ja immer wieder Filme, die mögen auch sehr übertrieben sein, ja, wo dann ein einziger Chorleiter irgendwie durch seine Freude, sage ich jetzt, die Gruppe eint. Aber ich denke doch, dass es geht, ja. Und wir sind nicht alle immer in dieser überbordenden Freude, ja. Also da kenne ich mich selber genug auch, ja. Aber wir können doch rausfinden, wo ist ein stetiges, positives, wo ist ein stetiger, positiver Anker in mir? Und das heißt eigentlich immer Eigenarbeit. Ob wir jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt 20 Jahre in eine Therapie rein oder ich hole mir einfach mal ein Coaching und guck mal, oder ich spreche mit jemandem, der sehr reflektiert ist, der mich kennt und sagt, hey, wo sind denn meine Muster? Wo will ich denn eigentlich weg? Das ist dann irrelevant. Das muss derjenige selber für sich entscheiden. Aber es ist ganz wichtig, dass man mal nach innen schaut und guckt, okay, wo möchte ich hier eigentlich mit meinem Sein gar nicht da sein? Ja? Und das ist auch so, es gibt ja, oh, jetzt bringe ich was ins, jetzt werfe ich was rein, wo ich mich selber zu wenig auskenne, aber es gibt sowas wie morphologische Felder. Es gibt sowas wie, was sehr erwiesen ist, dass Nervensysteme sich selber beeinflussen. Dass wenn du in einer Gruppe bist, die hoch erregt ist, ja, und da noch jemanden reinbringt, der auch hoch erregt ist, dass der das ganze System zum Sprengen bringt. Und wenn du aber jemanden reinbringst, der eine sehr, sehr, sage ich jetzt mal, anleitende, führende, ruhige Art und Weise hast, dass du diese Gruppe wieder normen kannst. Und ich glaube, wir müssen uns einfach bewusst werden, dass wir in eine Eigenarbeit oder in eine Eigenbeobachtung gehen sollten, so einen kleinen Wettercheck machen. Wie gehe ich jetzt gerade in diese Gruppe rein? Und gleichzeitig mit dem arbeiten, was da ist. Also wenn ich überhaupt keinen Bock habe, dann werde ich vielleicht einfach mal mit mehr Schwung und ein bisschen unterschwelliger Aggression diese Gruppe führen. Anstatt meine Wut komplett runter zu regulieren und das komplett zur Seite zu schieben. Das ist ganz wichtig, weil so eine Wut oder so ein Nicht-Da-Sein-Wollen hat ja auch eine Verteidigung, die eigentlich sagt, ich habe keinen Bock. Und da steckt Energie drin und die Energie können wir nutzen. Ja, also das war einfach irgendwie mit der Gruppe dann ankommen und gucken einfach mal, wie ist meine Stimmung? Ich habe keinen Bock. Wie ist deren Stimmung? Die haben auch keinen Bock. Und dann macht man mal was körpertherapeutisch, dass man alles abschüttelt, dass man irgendwie sagt, wir haben ja da Techniken, wie gesagt, nochmal im Seminar, ja, wo wir dann einfach dieses ganze Nichtwollen einfach mal in die Präsenz bringen. Kurz aber bitte nur, ja. Aber es darf kurz da sein und dann reguliert sich das Nervensystem auch wieder runter. Also was meistens falsch gemacht ist, ist, dass ich in einer Antipathie bin und jetzt auf einmal in einer guten Harmonie sein soll. Das funktioniert nicht.
Ja, wenn wir so gegen unser eigenes Empfinden ankämpfen.
Genau. Und auch wenn du zum Beispiel jemanden hast, den du überhaupt nicht magst, ne, dann kannst du das kurz aushalten, mit dem Smalltalk zu gehen und dann willst du aber so schnell wie möglich wieder weg. Oder du sagst, hey, komm, lass mal reden, ja. Wir packen mal ein paar Sachen auf den Tisch und dann geht's viel einfacher. Und das, was auf den Tisch gepackt wird, ist keine Kommunikation, sondern in dem Moment ein Körperempfinden, was sagt, eigentlich habe ich keinen Bock, oder eine Emotion, die sagt, ich bin eigentlich wütend. Das packt man kurz aus und, sage ich jetzt mal, agiert das aus und versucht dann wieder in andere Bahnen zu kommen.
Also das, was ja auch in der Art, wie du arbeitest, so einen wichtigen Stellenwert hat, ist ja immer wieder auch auf dieser körperlichen Ebene zu schauen. Wo spüre ich diese Wut oder wo ist irgendwie eine Anspannung, wo ist vielleicht ein Schmerz, wo entsteht der, wo strahlt der hin aus? Und dass das da ja eine Verbindung gibt, so ein Spiegel zwischen dem, was der Körper uns sagt und das, was eigentlich in uns passiert, was wir vielleicht gerade gar nicht hören wollen. Und ich denke, vielleicht wirklich auch das, was du gesagt hast, um so, dass es helfen kann, sich einfach nochmal zu fragen, was brauche ich eigentlich, damit ich in meiner Kraft bin, wenn ich meine Chorprobe leite, wenn ich in meine Schulklasse gehe. Was tut mir gut? Brauche ich davor einfach nochmal eine halbe Stunde oder 10 Minuten, wo keiner mich anspricht, damit ich einmal kurz mich ausrichten kann auf die Aufgabe jetzt? Oder ist eben der Schlaf für mich wichtig? Oder mache ich noch eine Körperübung? Gucke ich, habe ich ausreichend Bewegung im Alltag, dass ich irgendwie dann in einer guten Energie bin. Also ich glaube, jeder kann da so ein bisschen ja für sich auch nochmal gucken, im Sinne des schönen Modewortes Selbstfürsorge. Was brauche ich, damit ich in einer guten Energie bin? Weil dann kann nur meine Probe eigentlich gut werden und ich kann auch den Kindern und Jugendlichen gerecht werden, was sie anzuleiten. Denn sie brauchen ja eigentlich Unterstützung in der Regulation ihres Nervensystems,
Genau.
sage ich mal so. Du hast ja vorhin gesprochen von einer Disbalance, dass sich das dahin quasi auszeichnet. Und dann habe ich nur so ein bisschen schmunzeln müssen, innerlich dachte so, naja, dann habe ich so oft 80% Disbalance im Raum, wenn ich,
Ja,
wenn meine
tut ja.
Kinder erstmal in den Chorraum reinrennen und ihren langen Schultag schon hinter sich haben und irgendwie erstmal ich das annehmen muss, dass da erstmal das Aufgabenfeld gibt, diese Energie irgendwie zu regulieren oder die, so wieder in der Balance zu bringen. Das finde ich so ein schönes Wort. Deswegen finde ich ja auch die Arbeit mit Balanceübungen tatsächlich total spannend und kraftvoll, weil im Außen müssen wir eine Balance halten, körperlich, und die bringt uns irgendwie auch innerlich in eine Balance. Ich finde, da ist doch irgendein ein Stück Wahrheit drin in diesem Gedanken.
Absolut. Und das ist einfach nochmal diese Ebenen, ja. Also ob ich jetzt vom Verhalten her in ein bestimmtes Verhalten reingehe und das irgendwann körperlich umgewandelt wird, ne? Es gibt ja viele Verhaltenstherapien auch, die funktionieren, ja. Da kann man einfach mal gucken, ja, welches Verhalten, auch wenn ich gerade in dem Zustand nicht drinne bin, durch bestimmte Techniken hilft mir. Ich finde das, was du vorhin gesagt hast, du hast ja eigentlich schon Lösungsansätze geboten. Da muss ich gar nicht mehr so viel zu sagen, ja. Was braucht derjenige? Selbstfürsorge, dass er da mal guckt. Es ist nur sehr wichtig, weil wir jetzt doch bei diesem somatischen inneren Erleben sind, dass wir, also Trauma ist wirklich so, dass wir ganz, ganz dosiert an Ereignisse drangehen, an Reaktionen, an das Erspüren des Körpers und dass wir erstmal aufsuchen, wo ist es denn gut? Bevor ich rausfinde, okay, eigentlich dreht sich mir mein ganzer Bauch um. Weil da bin ich eigentlich schon im roten Bereich drinne, ne? Wenn wir so ein Ampelsystem nehmen, wie zum Beispiel grün ist gut, orange ist mittelmäßig, rot ist nicht gut, ja. Und das ist, wenn ich da drin bin, dann ist das ganz, ganz schwer rauszukommen. Also, dass wir nochmal in die Selbstfürsorge gehen, Selbstbeobachtung, wo ist es doch denn gut im Körper? Ah, meine Füße sind mega gut. Und wenn ich die spüre in Kontakt mit der Erde, dann habe ich wirklich das Gefühl, dass da ein bisschen Kraft ist in dem Moment. Oder mega, meine Hände, die ich oft benutze, drücken, sage ich jetzt mal, bei mir bestimmte Zustände aus, die mich aber auch selber regulieren. Einfach so gucken, welche, bei manchen ist es die Nasenspitze, bei anderem ist es, sage ich jetzt mal, ja, der Oberschenkelbereich oder die Gesäßmuskulatur, dass man da einfach mal guckt, wo ist es denn stetig gut? Und dort erstmal reingeht, ja. Also je weniger Zeit ich habe, desto mehr ist es, sage ich jetzt mal, von Vorteil, dass ich mich selber kenne und auch weiß, wo in meinem Körper ist es gut, wo kann ich reingehen? Mit der inneren Aufmerksamkeit, ja, dass ich eher ins Spüren gehe, okay, dann gehe ich mal in die Füße rein. Wow, die tragen mich. Das ist Ressource. Ja, diese Erkundung, ja, der ganze Bauchraum zieht sich zusammen und eigentlich will ich nur weg, ja, die nützt mir 5 Minuten vor Klappenschluss oder vor Reingehen in dieses Szenarium nicht viel. Ja, ich kann ein Gegengewicht dadurch schaffen, indem ich weiß, wo es gut ist. Das ist nochmal so, sage ich jetzt mal, zu diesem ersten Punkt, den du genannt hast, zu
Ja,
sagen.
Super.
Ja, aber ich meine, du hast ja gesagt, 80%, was mir dann entgegenkommt, ist disbalanciert. Und darauf muss ich auch ein bisschen Lust haben. Oder ich muss überhaupt keinen Bock haben und gehe da rein mit dieser Energie keinen Bock, weil die dann matcht mit deren kein Bock Energie. Aber dann muss man auch wissen, wie man das Ruder rumreißt, ja? Dass man irgendwie wirklich ausagiert durch einen bestimmten Song, den alle entweder kacke finden. Wir suchen uns jetzt den Song aus, den wir alle kacke finden. Ja, das hilft auch. Ja, oder wir machen irgendwie, sage ich jetzt mal, Stimmübungen und sind in diesem Zustand, wo einfach mal ein bisschen Wut rauskommt. Nicht zu lange halt, ja. Oder ich gehe halt in den Zustand rein, wo ich sage, worauf habe ich Lust? Ich habe voll das gute Lied und das gefällt mir gut und ich konzentriere mich darauf, dass es mir gut gefällt und gucke mal, vielleicht gefällt es zwei von den 20 auch gut. Das wäre schön.
Ja.
Ja. Also nicht zu hochgreifen,
Ja.
aber einfach zu gucken, so das, was wir vorhin schon gesagt haben, wo habe ich überhaupt keinen Bock drauf? Ich bin eigentlich voll fertig, ich habe mies geschlafen, in meiner Beziehung geht es gerade nicht so toll, die Arbeit überfordert mich oder sie unterfordert mich, ich habe überhaupt keinen Bock drauf und die haben auch keinen Bock drauf, ja. Und dann sollst du Freude zeigen. Das ist schwierig, ja. Aber die haben auch, die haben genau das Gleiche, nur sage ich jetzt mal, der Inhalt ist gleich, nur die Form ist anders, ja. Der Klassenkamerad war doof, ich habe eine schlechte Klausur bekommen, zu Hause ist eine schlechte Stimmung. Und vielleicht, wenn man da einfach so ein Verständnis hat oder das ausagiert und oder das ausagiert. Man kann ja beides machen.
Am besten beides. Man hat Verständnis,
Beides machen,
jetzt
genau.
ist es.
Verständnis, ja. Das Verständnis kommt dann, wenn die Wut und dieses Nicht-Bock einmal auch rausgelassen werden können.
Genau, das ist eigentlich eine schöne Überleitung, einmal darüber zu sprechen, also auf die andere Seite zu gehen. Es war mir sehr so, was passiert bei mir? Und dann, wenn wir aber mit einer inneren Achtsamkeit vielleicht in so ein, in das Setting gehen und in unsere Rolle gehen, dann haben wir ja auch die Kapazitäten, mit mehr Bewusstsein die Verhaltensweisen der Kinder und Jugendlichen wahrzunehmen und auch mit einem anderen Blick darauf zu gucken.
Ja.
Und da wäre vielleicht auch nochmal die Frage, wir kennen ja nicht deren Traumata oder deren
Genau.
Geschichten, deren emotionale Situationen. Aber vielleicht kannst du auch nochmal helfen, so mit welchem Spektrum muss man eigentlich so rechnen, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, an inneren Zuständen, an Konflikten, an vielleicht auch Symptomen, an vielleicht sogar Richtung Krankheitsbilder. Aber das waren so aus deiner Sicht die Themen, um die wir auch wissen sollten als.
Ja, okay. Ja, das ist ein sehr guter. Ich finde, es ist immer sehr schön, da einfach ein Gewahrsein zu schaffen. Also was über längere Zeit beobachtet werden sollte, wenn Kinder sehr apathisch wirken. Also wenn die sehr im Kollaps drin sind. Ja, ich meine, das geht jetzt zu sehr ins Detail. Die Nervensysteme in ihrer Spezifikation und in ihren verschiedenen, sage ich jetzt mal, Erregungszuständen zu erklären. Aber ich denke, ein ganz wichtiger Faktor, wo man wirklich dann in eine Handlung gehen sollte, ist, wenn das Gefühl da ist, Depression, Kollaps, Dissoziation. Weil da ist das Nervensystem in seinem größten roten Bereich. Wenn die austickern, dann können die natürlich kurz davor sein, in diese Dissoziation oder in diesen Kollaps zu gehen. Aber immerhin, sie können noch. Ja, das ist so ein bisschen vergleichbar mit diesem Bild. Ich weiß noch, dass wir, ich weiß nicht, ob bei euch mal Erste-Hilfe-Kurse, ob euch das noch ein Begriff ist, in der Schule oder so gemacht worden sind. Aber da sagt man ja auch, okay, und wenn ein Unfall da war und mehrere Leute irgendwie liegen, ihr geht zu denen, die nicht mehr rufen, die nicht mehr um Hilfe rufen. Weil die schreien, bitte komm rüber und es tut so weh, die sind noch da. Und wenn ihr das Gefühl habt, die Leute, die Kinder sind permanent nicht da, dann einfach mal nachfragen, ist da irgendwas? Ja. Und es ist so ein feiner Unterschied zwischen Erschöpfung und Kollaps. Aber wenn das wirklich durchgehend ist, wenn man wirklich das Gefühl hat, die sind überhaupt nicht da, dann bitte einfach mal nachfragen oder auch die Eltern zur Rate ziehen und gucken, ob da nicht was im Busch ist. Und denen hilft Aktivität. Das werden wir auch noch mal in dem Workshop machen. Die müssen, um aus diesem roten Zustand runterzukommen, müssen die in die Aktivität kommen.
Genau
Und
das.
das wird meistens ganz, ganz falsch verstanden vom Nervensystem her. Ne, dass man sagt, oh, die brauchen ganz viel Harmonie und jetzt noch mehr ausruhen. Nein, die müssen aus dem extrem hohen Erregungszustand rauskommen.
Und das ist ja erstmal von, als Laie denkt man, die sind ja nicht im Erregungszustand, weil die reagieren ja nicht. Und das finde ich interessant, eben sich nochmal klarzumachen, wenn man nicht mehr reagieren kann, ist man im höchsten Erregungszustand.
Genau.
Und der drunter ist der, wo man nur noch rumschreit und alles kaputt
macht. Ja, genau. Ja. Und da kann man noch, ja, aber das Nervensystem ist natürlich auch schon, sage ich jetzt mal, rot und das andere ist tiefrot. Ja, toll ist das auch nicht, wenn einer die ganze Zeit nur rumschreit, ja, aber dann weißt du, okay, also irgendwie, naja, gut, versucht er gerade überschüssige Energie rauszubekommen und kann dann natürlich auch, also die Grenze zwischen extremen Schreien und Kollaps ist sehr dünn, ja. Der kann dann in die totale Erschöpfung auch fallen, ja. Aber er hat immerhin noch die Power zu schreien. Ja.
Ja.
Genau.
Da ist ja zum Beispiel auch die Frage, weil du sagtest, dann wäre es wichtig, mal genauer hinzugucken und vielleicht auch das Gespräch mit den Eltern zu suchen. Das ist ja was sehr Sensibles. Da tue ich mich auch schwer. Wie soll man jetzt Eltern ansprechen? Ich glaube, stimmt was nicht.
Ja.
Vielleicht ist da auch familiär was, worüber die auch nicht sprechen möchten oder so. Hast du da vielleicht einen Tipp oder wie kann man so ein Elterngespräch führen?
Also ich würde als erstes tatsächlich zum Kind gehen und sagen, ob alles in Ordnung ist. Du hast die letzten Male so ein bisschen beobachtet, ja, dass du das Gefühl hast, dass das Kind war nicht so richtig da, hatte nicht so die Freude, ob das denn stimmt, ja. Und dann kann man viel aus der Situation, aus der Reaktion auch ablesen. Gehen die in eine Verteidigung rein? Sind die dankbar für dieses Gespräch? Sind die weiterhin nicht da, während sie dir antworten? Und da eher nach Gefühl gehen als nach Kopf, weil die meisten sagen, nee, nee, ist alles in Ordnung. Wenn du das Gefühl hast, naja, irgendwie war die Antwort jetzt komisch, war zu schnell oder sage ich jetzt mal, das stimmt nicht mit deinem Gefühl überein, würde ich noch mal ein bisschen beobachten. Und dann würde ich die Eltern, ehrlich gesagt, einfach mal anschreiben. Ich würde die nicht ansprechen, sondern die erste Hürde ist schriftlich und zu sagen, mir ist aufgefallen das, ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Wenn nicht, können sie jederzeit zu mir kommen. Wenn du keine Antwort erhältst, würde ich die Eltern direkt ansprechen. Weil ich meine, es ist zwar so, also wie soll ich sagen, es ist vielleicht nicht unser Bereich, aber wenn es den Kindern schlecht geht, müssen wir trotzdem irgendwie was machen. Das ist genauso wie Kinderarzt und Osteopath, ja. Es ist ganz klar getrennt, dass die Kinderärzte dafür zuständig sind. Deshalb gibt es auch die ganzen U-Untersuchungen, zu gucken, okay, wird dieses Kind pfleglich behandelt? Ja. Und dann haben wir aber als Osteopath auch wie so eine Verpflichtung zu gucken, okay, ist da alles in Ordnung? Ja, also es ist sehr unüblich, dass Eltern zum Osteopathen gehen, viel Geld bezahlen und ihr Kind schlecht behandeln. Aber es gibt es dennoch, ja, dennoch gibt es irgendwie, sage ich jetzt mal, Anzeichen, wo man dann einfach nochmal genauer hingucken sollte. Mir ist das auch zweimal passiert, ja. Ich weiß nicht, ob ihr auch mit Flüchtlingskindern zum Beispiel zusammenarbeitet, ja. Aber den Eltern ist überhaupt nicht bewusst, dass man therapeutisch unterstützen kann, was es für Möglichkeiten gibt. Und dass man da einfach ein Gewahrsein schafft und auch eine Hilfe anbietet. Und das, ich finde, es ist auch gut zu sehen, dass eine Gesellschaft aufeinander Acht gibt.
Ja.
Und es ist immer das Wie. Wie mache ich's? Und wenn ich dem anderen nichts Böses unterstelle, sondern einfach nur so ein bisschen, so, also während ich die Mail schreibe, mir vorstelle, dass ich eine Hand reiche, ist das was anderes, als wenn ich ihm unterstelle, dass er sein Kind nicht unter Kontrolle hat und es nicht gebacken bekommt. Das kann man zwischen den Zeilen lesen und spüren.
Ja. Ja, ich muss natürlich an einen Sänger denken, den wir hier haben, der aus der Ukraine gekommen ist, mit seiner Familie, und schon jetzt ein paar Jahre hier ist und seit er in unseren Gruppen ist, quasi nicht anwesend ist. Also es ist wirklich krass. Er blockt alles ab. Er ist quasi, er sitzt immer so zusammengekauert auf dem Stuhl und vermittelt diesen ist ja so scheiße, ich will das auch nicht sein. Und auch, also in die Einzelstimmbildung oder so, das habe ich ihm ein paar Mal geschickt, das war wie eine Strafe, weil ich dachte, diese 1-zu-1-Situation, da würde er vielleicht irgendwie in Kontakt gehen. Ich habe mal versucht mit ihm allein, ich sagte, ja, wir beide machen mal Stimmbildung und so. Es war kein Herankommen quasi. Und auch wenn du sagst, beweg dich so, wir machen gerade viel mit Bewegung, du siehst, wie unwohl er sich damit fühlt. Und wenn du mal den Arm beim Singen, das ist wirklich so, oh, das, also so das totale Unbehagen. Wirklich, wie als würdest du ihm Leid zufügen. Und das ist wirklich ja schwierig. Da, also im Sinne, weil ich sehe, dass da großes Leid ist innerlich.
Ja.
Und ich komme gar nicht heran. Aber das ermutigt mich auch nochmal da. Also ich habe schon mal irgendwann die Mutter angesprochen, dass wir uns ein bisschen Sorgen machen und so. Und dann sagte, ja, er ist sehr introvertiert und er ist so sehr schüchtern. Wurde das so ein bisschen eben in so Charaktereigenschaften gefasst, aber es ist mehr als eine Charaktereigenschaft. Und dass man ihr vielleicht auch nochmal auch sagt, dass sie sich vielleicht Hilfe holen könnten, weil wir glauben,
Ja,
dass es ihm helfen.
genau. Und schön, dass du dieses Gespür hast, dass du das, was die Mutter als Charaktereigenschaft runterbricht, dass du das nicht ganz abnimmst. Ja, und es kann auch sein, dass die Mutter diesen Zustand so gewohnt ist, dass sie selber in diesem Zustand drin ist und es gar nicht mehr sieht. Ja. Und es ist so, dass man mal guckt, welcher Junge könnte dem gut tun? Es ist so, es gibt ja auch psychologische Kategorisierungen. Und es gibt verschiedene Typen, die dann auch, sage ich jetzt mal, abplocken. Das geht jetzt auch wieder zu weit, das auszuführen. Aber wenn du einen Typus Mensch hast, die sagen, ich mache das alles nach meinem Gusto, die auch gelernt haben, dass sie besser dran sind, wenn sie alles alleine machen, dann werden sie dich nicht zulassen. Erst recht nicht, wenn du älter bist. Ja, aber vielleicht kann man ihm mehr Selbstwirksamkeit mit an die Hand geben, dass du sagst, guck doch mal, wo du heute sein möchtest und neben wem. Da wird er dadurch, dass er wahrscheinlich wenig spürt, überhaupt nicht drauf eingehen, aber er bekommt eine Erlaubnis, sich immerhin im Raum auszusuchen, wo er sein mag und wie er sein mag, wenn er schon dahin muss.
Ja, er sitzt immer am selben Platz, immer am Rand,
Ah, gut.
immer mit Abstand zu den anderen Kindern. Und sein Bruder singt inzwischen in derselben Gruppe und er sitzt immer neben dem Bruder. Und das ist
Okay, gut.
ein ganz kleinen Tick besser geworden, seit der Bruder in derselben Gruppe
Ja.
ist, im Sinne dieses kompletten sich Auflösens quasi.
Ja, okay.
Aber er ist trotzdem eben, also nicht wirklich da.
Genau. Und also wunderbar, dann ist der Bruder dann, dann gibt ihm der Platz halt. Er hat eine Orientierung, wo er hin will, mit wem er sein will. Und alleine dieses Singen, also ich finde es ganz gut, dass er da ist und dass er da sein muss, ehrlich gesagt. Ich würde das auf gar keinen Fall, ja, das klingt jetzt sehr hart, aber ich würde ihm das nicht zur Verfügung stellen, nicht zu kommen. Weil er spürt trotzdem, ein Teil seines Systems spürt, dass er in einer gebetteten Umgebung ist und dass ihm nichts passiert. Und dann hört unsere Arbeit aber auch schon auf. Dann müssen wir sehr, sehr ins Annehmen gehen und gucken, wie kann ich dieser Mutter Hilfe anbieten? Weil wenn da so viel Verteidigung drin ist, ja, dann kann es gefährlich sein, für den Jungen sich zu öffnen, weil wer, was auch immer er erlebt hat, ja, es kann sein, dass er sagt, okay, wenn ich mich öffne, dann bin ich in Lebensgefahr. Wenn ich nicht die ganze Zeit in einem hocherregten Zustand mich wegdissoziiere, bekomme ich Sachen mit, die für mich nicht zu tragen sind. Wenn ich nicht in einem Zustand bin von hab acht, dass ich schnell raus kann, könnte für mich das wirklich Konsequenzen haben. Und da nützt kein Reden mehr, weil Reden ist es ist die Ebene, die am wenigsten ankommt. Also wenn du jetzt Unfallopfer oder so hast, ja, dann ist die Berührungsebene die Ebene, die als letztes weggeht. Aber berühren wollen die sich nicht lassen und das ist auch, es kann sehr übergriffig sein, das machen wir natürlich nicht. Aber er hat den Berührungspunkt zu dem Raum und zum Bruder. Das ist gut.
Und im Endeffekt auch zu sich selbst über Atem und Stimme.
Genau, wunderbar. Und ich glaube nicht, dass es verkörpert ist, aber es ist vom Verhalten her da. Und darüber kann man ja auch gehen. Ja?
Und ich
Also eine
mache ja
tiefe
immer,
Verkörperung meinte ich. Ja.
ich mache ja auch immer in meinem Proben Körperarbeit und Bewegung. Und das, wie ich ja schon beschrieben habe, er möchte daran quasi gar nicht teilhaben. Aber ich habe ihn beobachtet, dass er, dadurch, dass ich das also sehr konsequent im Laufe des letzten Jahres sehr, sehr konsequent immer in jeder Probe mache, macht er immer mehr Stück für Stück ein bisschen mit.
Wunderbar, genau. Und da gehst du wieder übers Verhalten rein. Konstantes Verhalten, dosiert und langsam, langsam, langsam. Ist schön, sehr schön. Ja.
Da bin ich wieder bei der nächsten Frage. Wie können wir einen sicheren Raum für alle Kinder in den Proben schaffen? Also, dass sich die Kinder sicher fühlen oder das, was du gerade auch mit Konstanz beschrieben hast? Hast du da Gedanken?
Also erstmal finde ich schön, dass du immer wieder dasselbe machst, weil das Wiederholen, ja, naja, immer wieder dasselbe an, sag ich jetzt mal, Körperübungen am Anfang. Natürlich nicht vom Inhalt der Stunde, da machst du natürlich, da bist du eine sehr abwechslungsreiche, wunderbare Chorleiterin.
Immer genau das Gleiche und alle
Ja, genau,
finden
immer.
das toll.
Ja, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich so, sage ich jetzt mal, ein ständiges Muster wiederholt, ein gutes Muster wiederholt, weil das Sicherheit schafft. Ein Raum, wenn das immer derselbe ist, schafft Sicherheit. Jetzt bei hochtraumatisierten Menschen ist das ganz, ganz wichtig. Wo kann ich mich orientieren? Wie kann ich mich orientieren? Und dann schaffen wir das auch gar nicht, 20 Kinder in einem sicheren Raum zu halten, weil die selber teilweise gar nicht wollen oder weil die teilweise überhaupt. Ja, was siehst du, was nimmst du wahr? Wenn jemand ein hocherregtes Nervensystem hat, ja, dann sieht er nur, wo ist die Tür, wo kann ich weg, wer steht neben mir, wer ist mir gefährlich? Ja, und dann können wir über das, was ich eben gerade gesagt habe, ständiges Wiederholen, mal Fenster öffnen, Luft reinlassen, ein freudiges Gesicht. Die gucken natürlich viel mit dem Visus, wer ist freundlich, wer ist nicht, dass wir einfach gucken, dass wir eine gute Ausstrahlung haben. Dann können wir in einen sicheren Raum, können wir mehr gewährleisten. Aber ob derjenige das annimmt, das ist halt, sage ich jetzt mal, das ist eine Wahrnehmungssache auch, ja.
Denkst du, es ist wichtig, dass die möglichst so ausgerichtet sind, dass sie die Tür sehen können?
Für manche ja, für andere nicht. Also ich glaube, für den ukrainischen Jungen, außer wobei, wenn die in einer totalen Dissoziation sind, dann ist das auch irrelevant, ne? Aber ansonsten ist das so, je höher das Nervensystem, desto mehr ist es natürlich, wo ist die Sicherheit, wo ist die Orientierung, wo kann ich hinreden? Ja, also ich habe keine Patienten, mit denen ich traumatisch arbeite, wo die Tür im Rücken sitzt. Das habe ich nicht. Und wenn dann zum Beispiel, also ich hab einen Raum und da ist einmal der Eingang zu diesem Raum und dann gibt's hinten noch eine Tür, wo die kleine Küche ist. Und dann dürfen die sich das einmal angucken und wissen, da ist niemand. Ja. Und es gibt auch Kinder, das finde ich ganz interessant, die Erwachsenen trauen sich nicht. Wir haben noch ein kleines Kämmerlein, da ist auch eine Tür, die gehen dahin. Die wollen wissen, was da ist. Und dann inspizieren die. Dann mache ich die Tür auf und dann dürfen sie gucken. Ja, also wenn mehrere Türen da sein sollten, kann man natürlich einfach auch noch mal gewährleisten. Hier, guck mal, was dahinter ist.
Ja, das ist ein guter Gedanke.
Ja, so.
Gibt es irgendwelche so Triggerpunkte, die man kennen sollte, die man vermeiden sollte, wenn man, sagen wir mal, mit traumatisierten Kindern im weitesten Sinne arbeitet oder ja auch nicht weiß, ob man welche dabei hat, die schwierige Erfahrungen gemacht haben?
Ja, man sollte tatsächlich nicht zu sehr in Spüren reingehen. Spürt mal rein, wie das ist. Das kann wirklich nach hinten losgehen. Ja, man sollte sich eher im Außenraum orientieren, der gerade eine Sicherheit bietet. Ja, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und deshalb auch nochmal um Bezug zu dem Anfang, den wir hatten. Ja, wo im Körper ist es gut? Bei uns selber. Ja, wir werden ganz schnell merken, dass wir das eigentlich kaum halten können. Wir wollen immer wieder zum Bauchraum, der völlig verkrampft ist, oder zum Nacken und so weiter. Wir können kaum einen Satz zu Ende bringen, ohne den mit aber anzuschließen. Ja, also ja, die Füße sind gut, aber eigentlich, ja. Und wie sollen diese Kinder das schaffen? Ja, wenn dort im Innenraum so viel passiert ist, da gehen wir nicht rein. Wir gehen nur in die Bereiche rein, die sicher sind. Das heißt, wir gehen in den Außenraum rein. Orientierung. Ihr nehmt euch Zeit, einfach mal zu gucken, wo ihr seid.
Dann mache ich ja alles falsch, Franzi.
Das glaube ich nicht, weil du, ja, erzähl du mal, aber ich sag dann auch gleich was
Also,
dazu.
naja, also bei mir, ich starte ja immer gerne mit diesem erstmal sich selbst wahrnehmen, bevor man nach außen geht und sagt, ich spüre jetzt den anderen, ich nehme den Raum wahr. Weil ich immer sage, wer sich selbst nicht spüren kann, wie soll er den anderen spüren und mit dem gemeinsam atmen und gemeinsam singen und einen gemeinsamen Klang erschaffen? Und deswegen versuche ich immer auch mit Hilfe dieser Körperübung irgendwie einmal kurz dieses, ich komme mit mir an, ich spüre mich, vielleicht schließe ich die Augen. Ich sage gerne so diese Aufmerksamkeit nur zu mir selbst und gerne mit geschlossenen Augen als Angebot. Wer das nicht mag, muss das nicht. Aber trotzdem wäre das jetzt für, nach deiner Beschreibung, für so einen Patienten, der dann bei dir vielleicht irgendwie hochtraumatisiert sitzt, jetzt der totale Albtraum vielleicht.
Ja, genau. Aber wir sind hier in der Chorleitung drin und du arbeitest mit Kindern und das kann sehr regulierend sein, dass wenn die die ganze Zeit am Außen sind, sich überhaupt nicht mehr wahrnehmen und sich so spüren. Wunderbar. Und beim ukrainischen Jungen lässt es halt. Deshalb macht er das auch nicht mit. Wunderbar. Der weiß, was für ihn gut ist. Der spürt nicht rein. Der muss in die Außenwahrnehmung gehen. Bruder ist da, Fenster ist da und mein Körper hat eine Haltung, die mich schützt. Wunderbar. Genauso ist es. Klasse. Aber das ist immer so, mit wem arbeite ich, ja? Also so diese, das, was ich jetzt, sage ich jetzt mal, als Tipps gegeben habe, ist die Arbeit mit traumatisierten Kindern. Du hast aber Kinder, die in der Chorarbeit sind, die vielleicht keinen Bock haben, rumschreien und die du so in eine Runterregulation bekommst, die du so runterregulieren kannst. Wunderbar. Und wenn du aber weißt, okay, du hast ein hochtraumatisiertes Kind dort, ja, dann fängst du vielleicht einmal anders an. Und guckst mal, wie die Wirkung ist. Und das ist so, ich glaube, es ist so, wenn wir Trauma haben, dann ist immer, und das ist die gute Nachricht da, durch eine gute Verbindung und Anbindung eine Runterregulation dieses Nervensystems möglich. Ich lasse jetzt mal diesen Trauma-Begriff, den ich doch wieder die ganze Zeit reingenommen habe, raus. Wir können, es ist einfach nur, das Nervensystem ist in einem zu großen Erregungszustand. Die Aufgabe ist es, einfach das ein bisschen regulierter zu bekommen. Und wenn nicht, dann das nächste Mal. Und wenn nicht, der Junge ist am Leben, der ist in der Chorprobe und der sagt, ich habe keinen Bock. Mega gut. Das ist ein Ausdruck von Stärke. Da gucke ich hin. Ja? Und das ist das Wichtige, dass wir da auch nicht, und jetzt, ne, nicht ein Trauma draus machen. Es ist ein irregulärer Nervenzustand. Und derjenige kann sich selber auf diese Reise begeben. Wir können ihm die Hand reichen. Und alleine, dass wir annehmen, dass er vielleicht in dem Moment nicht will, öffnet ein bisschen dieses Fenster zur Neugierde. Naja, okay, gut. Ah, da ist ja jemand, der mich mal in meinem Zustand lässt. Ist ja interessant, was sich dann entwickelt.
Ja, das ist schön. Letzte Frage. Jetzt haben wir viel gesprochen über die Kinder, die nach dieser Beschreibung in diesem roten Bereich sind, also quasi der Dissoziation, der Apathie, das sich quasi abkoppeln vom Körper, vom Hier und Jetzt sein. Und jetzt gehen wir mal in den orangenen Bereich.
Ja,
Da muss ich ausflippen, weil die
Ja.
haben ganz schön viele, die irgendwie
Ja.
aggressiv sind, die zappelig sind, die unruhig sind, die laut sind. Was machen wir denn mit denen?
Ja, und zwar, da ist es ganz wichtig, das, was du auch, sage ich jetzt mal, in deinen Chorproben einbindest, dass wir wirklich in die Körperlichkeit gehen und das ausagieren. Es gibt genügend Techniken. Eine wunderbare Technik ist wirklich schütteln, abschütteln, abschütteln. Das Nervensystem ist in einem erregten Zustand, das hat Power, es ist dysreguliert, es ist vielleicht auch ungeordnet und wir müssen das einmal durch eine Körperübung loswerden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr könnt Atemübungen machen, aber das Ziel ist eigentlich nicht, also es ist ganz wichtig, dass wir mit einer Übung starten, die auch selber eine Aktivität hat. Also nicht so, okay, und wir machen die Arme auseinander und dann ein und aus, ja. Die gehen, werden die Kirre, ja. Also je nach Alter, ne, wenn die viel Verhalten schon drin haben als erwachsene Jugendliche, Erwachsene, können die durch dieses Verhalten auch runterkommen. Aber du hast Kinder, die die ganze Zeit nur ein Verhaltensmuster aufgepropft bekommen haben, ne? Nur 35 aufstehen, die haben keinen Bock, morgens aufzustehen, ja? Jetzt willst du was essen, ich habe keinen Hunger oder ich mag das nicht, was ich esse. Dann sollst du zur Schule gehen, dich da hinsetzen, ja? Und die Schulen sind ja so konzipiert, dass keine Bewegung möglich ist. Und dann sollen die wieder dort stehen und keine Bewegung machen und nur singen. Mensch, die wollen ausrasten. Und dieses Ausrasten machen wir dosiert. Auch mit Hinblick auf die Zeit, 5 Minuten Shake It und keine Ahnung was. Und dann können die ruhig mal auch irgendwie schreien. Das ist wichtig, ja? Und dann aber wirklich also wieder runterkommen und vielleicht auch schließen mit einem ruhigeren Atemzug.
Und sag mal, dann gibt es natürlich noch den Gegenpart. Was macht das mit mir? Ein Kind flippt aus, sagt,
Ja.
zappelt nur rum, redet nur dazwischen. Und meine Erregungskurve, mein Nerv, der geht auch in den orangenen Bereich.
Ja, total.
Sind zwei im orangenen Bereich und das ist dann ja auch nicht unbedingt förderlich. Also da ist ja auch die Frage, das eine, was kann ich dem anbieten und wie kann ich mir helfen, dass ich nicht mit in die Luft gehe.
Ja, genau. Und das ist natürlich, dann sind wir wieder bei dem Thema Selbstregulation. Wenn ich weiß, wie ich in diese Chorprobe reingehe, bin ich schon im orangenen Bereich, weiß ich, der kickt mich raus. Kann sein. Und dass ich dann erstmal Abstand nehme und selber für mich gucke, welche Techniken sind für mich selber gut. Einmal durchatmen, dreimal durchatmen, bevor ich reagiere, mich einfach zur Wand umdrehen, so tun, als würde ich irgendwas suchen, um mich runterzuregulieren. Ja, das ist so. Dann müssen wir halt ein bisschen bluffen irgendwie. Ja, und gucken. Ja, je nachdem, wie gut sich derjenige kennt. Wenn der sagt, nee, ich gehe dann in folgendes Verhalten rein und das passt für mich mega gut. Wenn du aber merkst, nee, du kommst auch nicht runter, dann wäre es sinnvoll zu erkunden, mit welchen Techniken du dich selber runterbringst. Also ich denke, die Hauptaufgabe besteht darin, sich selber runterzuregulieren, weil denn die Chance am größten ist, dieses Kind auch in eine Regulation zu bekommen. Ja, und dann aber auch nicht zu den Sternen zu greifen, weil wir bilden, sage ich jetzt mal, vielleicht 1%, 5% der Begleitung ab, die der Junge sonst erhält. Und einfach zu gucken, okay, kann ich da was bieten, kann ich nichts bieten, was ist in meinem Aufgabenbereich und was nicht.
Wir sind jetzt bei Wünsch dir was. Wenn alles möglich wäre, was würdest du verändern im Schulalltag von Kindern und Jugendlichen, dass sie mehr Unterstützung haben, diese Balance zu kommen?
Ich würde Stunden einführen, wo man wirklich körperlich ein bisschen arbeitet, wo man ausagiert, wo man Technik anwendet. Es gibt so einen hohen Bereich, ja, der schon wirklich ausgearbeitet ist, wie Gehirnjogging etc. pp., was man auch dem Bildungssystem verkaufen kann unter, ja, dann funktionieren die besser. Aber ja, es ist ja immer so, es ist ja diese hohe Funktionalität, die immer abverlangt ist. Und es ist schade, dass da so wenig gemacht wird. Man kann einfach Hirnhälften so in eine Balance bringen, dass die mehr das Gefühl haben, sie kriegen mehr mit. Dann würde ich, wenn das nicht geht, würde ich doch wirklich, ach Gott, alle 3 Wochen, vielleicht alle 2 Wochen so ein Fach einführen. Wie funktioniere ich denn? Wie, also zum Beispiel in der 7., 8., wie funktionieren denn die Hormone? Was geht denn mit mir ab? Die haben eine hohe Begrifflichkeit, aber dieses Denken, irgendwas ist falsch mit mir, ist sehr, sehr ausgeprägt. Und es ist die Wurzel von einem Urgedanken, der, sage ich jetzt mal, ohne Unterstützung in eine große Traurigkeit und in ein großes Alleinsein führen kann. Und auch in eine Abschottung. Ja? Also ich sehe das leider immer öfter, ja? Dass wirklich Schüler überhaupt nicht mehr zur Schule gehen. Und das sind so kleine Nuancen, die man, sage ich jetzt mal, ändern könnte. Die Vorstellung, dass mit Freude gelernt wird, die sind nur in bestimmten Systemen vielleicht vorhanden. Das ist ja, sage ich jetzt mal, da müsste man wirklich viel umstellen und sich fragen, ist ein Frontalunterricht das Richtige? Wie kann ich mehr in Gruppenarbeit arbeiten? Und dann ist aber auch ganz, ganz wichtig, wer unterrichtet mich da? Hat diese Person vorne auch Freude? Hat die einen Blick, die sagt, ich mag meine Schüler. Ich mag dahin zu gehen. Ich mag das mit denen nochmal zu entdecken. Und ich finde es eigentlich auch gar nicht schlecht, wenn hier mal nicht geleistet wird. Wenn das alles nicht so ernst genommen wird, ja, dann ist diesem System viel geholfen. Das heißt, das Erste sind äußere Bedingungen, die man schaffen kann. Und dann kommen wir wieder zum Kernstück der inneren Arbeit. Und wenn ich Patienten habe, die in der freien Wirtschaft sind, dann denke ich mir immer, die briefen die Leute um ein Vielfaches mehr, als wir unsere Lehrer briefen. Wir sind einfach nur froh, dass es vielleicht ein paar Lehrer gibt. Aber haben die wirklich Lust und Freude daran? Hui, ja. Und das können wir uns auch immer noch mal so auch bei der Chorarbeit als Beispiel nehmen. Wie waren denn meine Lehrer früher drauf? Und mit welchem Lehrer habe ich denn wirklich Freude gehabt zu lernen? Und kann ich mir da irgendwie was abschneiden?
Ja, danke dir. Es war ein total schönes Gespräch.
Ich danke dir für die so schönen Fragen und für die schöne Atmosphäre und die schöne Zeit, die wir miteinander haben. Und ich freue mich sehr auf Berlin.
Ich hoffe, dass du dieses Gespräch genauso schön und inspirierend fandest, wie ich es selbst fand. Und Franziska Bankwitz ist dieses Jahr auch zu Gast bei unserem Symposium Junge Stimmen an der Universität der Künste Berlin. Das Symposium ist nächstes Wochenende und wir sind schon ganz in den Vorbereitungen. Und ich werde mit Franziska Bankwitz zusammen einen Workshop geben über Stimme und Nervensystem und wie wir in Balance zu einem authentischen Ausdruck finden können. Und dabei wird es eben auch nochmal ganz praxisnah um die Frage gehen, wie eigentlich das Nervensystem funktioniert. Und wir zeigen in dem Workshop gezielte und leicht umsetzbare Übungen auf, wie man Erregungszustände bewusst regulieren kann, die Verbindung zum eigenen Körper stärkt und darüber in die Präsenz kommt. Und wenn du noch nicht in meinem Newsletter bist, dann melde dich gerne für den Newsletter an. Den Link findest du in den Shownotes oder folge mir auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu hören. Keep on singing und bis bald. Gudrun.